Danke vielmals für die Vorschusslorbeeren. Ich hoffe, ich werde dem Kompliment gerecht. Nun eben, mein Name ist Markus Schwärzmann, ich komme aus der Schweiz, aus Bern. Ich bin das Berner Pendant zu Professor Gabriel. Ich betreue dort die Erwachsenen mit angeborenem Herzfehler. Und zu dieser Patientengruppe gehört eben auch der Teil der Patienten, die im Zusammenhang mit ihrer Erkrankung eine pulmonale Hypertonie entwickelt haben. Sie sehen hier bereits die Winterlandschaft. Es regnet in der Schweiz. Hier in Österreich haben sie noch das schönere Wetter. Aber ich bin überzeugt, der Regen wird auch bald kommen. Nun, angeborene Herzfehler und pulmonale Hypertonie. Um es ein bisschen in den Kontext zu rücken, möchte ich zuerst auf die offizielle, seit 2009 publizierte Einteilung der pulmonalarteriellen Hypertonie kurz eingehen. Wie Sie wissen, es gibt verschiedene Gruppen der pulmonalen Hypertonie. Und an und für sich sprechen wir jetzt heute die meiste Zeit von diesem roten Kringel hier. Und dieser rote Kringel, das sind die Patienten mit aortopulmonalen Schanz, mit einer pulmonalarteriellen Hypertonie. Es gibt auch angeborene Herzfehler, die in diese Kategorie gehören können. Das ist die Kategorie der pulmonalen Hypertonie, die zustande kommt, weil es auf der Seite des linken Herzens staut. Beispielsweise eine kongenitale Aortenstenose oder eine kongenitale Einflussbehinderung des linken Ventrikels führt automatisch passiv zu einem Rückstau in der Lungenstrombahn und demzufolge auch zu einer pulmonalen Hypertonie. Aber hier sprechen wir an und für sich von einer pulmonalarteriellen Hypertonie und hier von einer postkapillären Form der pulmonalen Hypertonie. Und demzufolge, wenn Sie die Hämodynamik untersuchen, unterscheiden sich die beiden Formen dadurch, dass bei der einen Form, der pulmonalarteriellen Form, der Wedge-Druck oder der LA-Druck tief ist, definiert als weniger als 15 mm Hg, und bei dieser Form hier der Wedge-Druck erhöht ist und sich das passiv zurück in die Lungenstrombahn staut. Hier wird noch unterschieden, ob eine rein passive Form vorliegt oder zusätzlich noch eine gewisse vasokonstriktive Form. Aber das hier ist die pulmonale Hypertonie aufgrund der Linksherzproblematik und das hier ist die pulmonale Hypertonie aufgrund der Schandvizien. Und wir werden jetzt in den kommenden Vorträgen hauptsächlich von dieser Form der pulmonalarteriellen Hypertonie sprechen. Nun, um das ein bisschen in den Kontext zu rücken, wir sprechen über Erwachsene mit angeborenem Herzfehler. Auch heute noch kommen in der Schweiz, wahrscheinlich auch in Österreich, ca. 8 von 1000 Kindern mit einem angeborenen Herzfehler zur Welt. Und diese Zahlen hier zeigen eindrücklich, wie sich die Proportionen zwischen Kindern und Erwachsenen mit angeborenen Herzfehler in den letzten Jahren verlagert haben. Das sind Zahlen aus der Provinz Quebec von Kanada. Die Provinz hat auch 7 Millionen Einwohner, ähnlich wie die Schweiz, ein bisschen weniger als Österreich. Ein staatliches Gesundheitssystem und alle Diagnosen werden kodiert erfasst. Das heißt, man hat wirklich einen zuverlässigen Einblick über die Häufigkeit angeborener Herzfehler. Und Sie sehen, in der ersten Kolonne sind Kinder, die 1985 erfasst wurden und hier Kinder, die im Jahre 2000 erfasst wurden. Hier haben wir Kinder, Jugendliche oder Adoleszente, hier junge Erwachsene und hier ältere Erwachsene. Und Sie sehen, wie sich eindrücklich in den letzten 15 Jahren die Proportionen verschoben haben. Es gibt immer noch, auch hier im Jahr 2000, gleich viele Kinder mit angeborenen Herzfehler, aber die Jugendlichen, die jungen Erwachsenen und die Erwachsenen ist die Patientenpopulation, die am Steigen ist. Hier verschieben sich die Verhältnisse, es wird immer mehr Erwachsene geben mit angeborenem Herzfehler, immer mehr Patienten, die sie auch in ihrer Praxis sehen. Nun, wie häufig ist eigentlich die pulmonale Hypertonie oder die pulmonalarterielle Hypertonie bei Patienten mit angeborenem Herzfehler? Und hier kommt es auch darauf an, welche Zahlen Sie anschauen. Wenn wir mit den ältesten Zahlen beginnen, aus dem European Heart Survey, da lag die Häufigkeit einer pulmonalen Hypertonie, egal ob jetzt rein Schand induziert oder auch sekundär, bei ca. 25-30% und das Eisenmenger-Syndrom in Rot, die schwere, extreme Form der pulmonalen Hypertonie, lag die Häufigkeit bei ca. 7%. Wenn wir uns auf die Zahlen des CONCOR-Registers stützen, das ist die Datenbank der Holländer, die 2007 publiziert wurde und 6.000 Patienten mit angeborenem Herzfehler damals erfasst hat. Wenn wir diese Patientenzahlen anschauen, die eigentlich eine aktuelle Patientenkohorte darstellen, dann sehen wir, dass die Häufigkeit der Eisenmengerpatienten mittlerweile in unserer Patientenpopulation bei 2-3% liegt und die Häufigkeit einer pulmonalen Hypertonie bei 5-10%. Das sind immer noch eindrückliche Zahlen, wenn Sie die Häufigkeit der idiopathischen Form der pulmonalen Hypertonie in der Normalbevölkerung als Vergleich heranziehen. Nun, wenn ich von pulmonal-arterieller Hypertonie spreche, die im Rahmen eines Herzfehlers zustande kommt, einer schandinduzierten pulmonalen Hypertonie, so gibt es auch da noch verschiedene Formen der pulmonalen Hypertonie, verschiedene Zeiten, wann sie sich manifestiert. Ich habe Ihnen hier in Rot versucht, einfach schematisch mal die Entwicklung des Lungendruckes bei einem Patienten mit einem großen, unkorrigierten Schandvitium aufzuzeigen, bei dem eben nichts unternommen wird. Und Sie sehen, wie nach der Geburt der PA-Druck abfällt und dann im Laufe des Lebens aufgrund des Schandes der PA-Druck langsam ansteigt und ab einem gewissen Zeitpunkt sich die Vaskulopathie progredient verändert und am Schluss eine an und für sich fixierte Form der pulmonalen Hypertonie vorliegt. Das Ende dieses Spektrums sind eben die Eisenmengerpatienten. Aber es gibt nicht nur die schandinduzierte Form, es gibt auch heutzutage Patienten, die halt eben vielleicht später im Leben operiert wurden, wo der Schand behoben wurde. Bei diesen Patienten kann immer noch nach der Operation eine pulmonale Hypertonie übrig bleiben, die residuelle pulmonale Hypertonie. Wie wir diese pulmonale Hypertonie angehen wollen, darüber werden wir vielleicht später noch etwas hören. Und die dritte Form der pulmonalen Hypertonie, die wir auch in der Praxis sehen, das ist die pulmonale Hypertonie, die im Zusammenhang mit Erkrankungen oder Eingriffen auftritt. Eine sogenannte reaktive Form der pulmonalen Hypertonie, die eben häufig im Zusammenhang von nicht-kardialen Operationen oder Lungenerkrankungen zu einem temporären Anstieg des PA-Druckes führt. Dann die vierte Form der pulmonalen Hypertonie, die ich jetzt hier nicht aufgezeigt habe, das sind die Patienten, die an und für sich einen kleinen Herzfehler haben. Einen kleinen Vorhofseptumdefekt, einen kleinen Ventrikelseptumdefekt, aber dennoch eine schwere Form der pulmonal-arteriellen Hypertonie entwickeln, wo wir davon ausgehen, dass diese Form nicht unbedingt im Zusammenhang mit dem Herzfehler steht. Und hier haben wir ein Krankheitsbild, das wahrscheinlich der idiopathischen Form der pulmonal-arteriellen Hypertonie ähnelt. Wenn ich vom Eisenmenger-Syndrom spreche, dann ist das an und für sich, was Sie hier auf dem Dia sehen, die Entwicklung des Eisenmenger-Syndroms. Wir haben initial einen Herzfehler, hier auf diesem Schema, einen Ventrikelseptumdefekt. Aufgrund der Druckverhältnisse im linken und rechten Ventrikel kommt es, vorwiegend während der Systole hier, zu einem Links-Rechts-Schand. Dieser Links-Rechts-Schand führt zu einer pulmonalen Hyperzirkulation. Die pulmonale Hyperzirkulation führt zu Veränderungen im Gefäßbett. Der Lungendruck steigt an und je mehr der Lungendruck ansteigt, desto mehr steigt der Druck im rechten Ventrikel an. Und sobald sich der Druck im rechten Ventrikel mit dem Druck im linken Ventrikel angleicht, entsteht ein bidirektionaler Schand. Und sobald der Druck im rechten Ventrikel über dem Systemdruck liegt, entsteht ein Rechts-Links-Schand. Und der Rechts-Links-Schand, das sehen Sie hier, führt zu Zyanose. Und das hier ist das klinische Bild des Eisenmenger-Syndroms. Wir haben eine Schandumkehr bei einem initialen Links-Rechts-Schand, sei das nun ein Ventrikel-Septum-Defekt oder hier ein Vorhof-Septum-Defekt, der eben aufgrund der Zyanose auch zu einer sekundären Erythrozytose führt. Was Sie hier auch sehen, Entschuldigung, jetzt geht es falsche Richtung, was man hier auch zeigen kann ist, es kommt darauf an, ob das Loch auf Ventrikelebene sitzt oder auf Vorhofsebene sitzt. Weil wenn Sie einen Ventrikelseptumdefekt haben und der groß ist, so groß, dass Druckausgleich zwischen rechtem und linkem Ventrikel herrscht, dann wissen Sie auch, dass der Druck in der Lungenstrombahn immer ungefähr dem Druck im Systemkreislauf entspricht. Wenn der Lungendruck weiter ansteigen würde, dann führt das dazu, dass der Rechts-Links-Stand zunimmt. die Zyanose zunimmt. Wenn Sie hingegen einen Vorhofseptumdefekt haben, das ist der Herzfehler, der, falls er zur pulmonalen Hypertonie führt, mit pulmonalen Hypertoniedrucken einhergehen kann, die deutlich über dem Systemdruck liegen. Weil hier hat die Lungenstrombahn kein Entlastungsventil auf die linke Seite und deswegen kann beim Vorhofseptumdefekt der Lungenhochdruck exorbitant hoch sein. Was eben auch erklärt, dass, falls es zur pulmonalen Hypertonie kommt, die Vorhofseptumdefekt-Patienten klinisch häufig schlechter gehen als die Ventrikelseptumdefekt-Patienten. Nun, wie groß ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass ein unkorrigierter Herzfehler zu einer pulmonal-arteriellen Hypertonie führt? Da gibt es eigentlich hauptsächlich historische Zahlen. Man geht davon aus, dass ein großer Vorhofseptumdefekt, mit groß ist ja gemeint größer als 2 cm, in rund 10% der Fälle zu einer pulmonalen Hypertonie führt. Es gibt noch einen zweiten interatrialen Defekt, der nicht hier in der Mitte sitzt, sondern mehr bei der Mündung der oberen Hohlvene und den nennt man den Sinus Venosus Defekt. Dieser Defekt ist häufig begleitet von einer Fehlmündung der Lungenvenen und wahrscheinlich die Fehlmündung der Lungenvenen trägt dazu bei, dass trotz des vielleicht nicht größeren Loches doch mehr Blut geschantet wird und dies kann dazu beitragen, wieso die pulmonale Hypertonie beim Sinus Venosus Defekt noch ein bisschen häufiger ist als beim gewöhnlichen ASD Typ 2. Bei einem großen Ventrikelseptumdefekt, und groß ist hier gemeint größer als 1 cm, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine pulmonale Hypertonie entwickelt, bei rund 50%, bei einem großen PDA bei 50-70% und bei einem komplexen Herzfehler, wie jetzt der Truncus arteriosus communis, wo eigentlich nur ein gemeinsamer Gefäßtruncus für die Pulmonalarterie und Aorte besteht, die entwickeln fast in 100% der Fälle unkorrigiert eine pulmonale Hypertonie. Die Entwicklung der pulmonalen Hypertonie variiert in Abhängigkeit des Herzfehlers. ASD-Patienten entwickeln typischerweise die pulmonale Hypertonie erst im Erwachsenenalter. Sinus-Venosus-Defekt-Patienten möglicherweise ein bisschen früher. VSD und PDA führen unkorrigiert bereits im Kindheitsalter zur pulmonalen Hypertonie. Der Unterschied zwischen ASD und VSD liegt darin, dass beim ASD sie eine pulmonale Hyperzirkulation haben. Es fließt mehr Blut durch die Lungenstrombahn. Beim VSD kommt hinzu, dass sie nicht nur mehr Blut haben, das durch die Lungenstrombahn fließt, aber gleichzeitig das Blut auch noch unter einem höheren Druck steht, weil der Druck im rechten Ventrikel und linken Ventrikel einigermaßen ausgeglichen sind. Beim PDA kommt hinzu, dass sie nicht nur einen systolischen Shunt, sondern einen systodiastolischen Shunt haben. Und wahrscheinlich sind das die Gründe, was bestimmt, wie häufig eine pulmonale Hypertonie auftritt und wie rasch sie auftritt. Eine Patientengruppe, die ich doch auch noch erwähnen möchte, das sind die Patienten mit Down-Syndrom. Das sind Patienten, die wiederum innerhalb unserer Erwachsenen mit angeborener Herzfehlergruppe überproportional von einer pulmonalen Hypertonie betroffen sind. Was sind die Gründe? Ein Grund ist, dass in der Schweiz beispielsweise, in meiner Klinik, wo ich herkomme, der Vorgänger unseres Kinderkardiologen Down-Syndrom-Patienten nicht hat operieren lassen. Das war noch in den 70er, 80er Jahren. Und es gibt einige Patienten, denen einfach die Operation verweigert wurde, weil man damals gefunden hat, sie leben eh nicht lange. Ein zweiter Grund ist natürlich, dass es auch mit dem Down-Syndrom noch andere Erkrankungen gibt. Die Schlafapnoe ist häufiger, Atemwegsobstruktionen sind häufiger und diese Begleiterkrankungen können auch dazu beitragen, weswegen Down-Syndrom-Patienten häufiger einen Lungenhochdruck entwickeln. Dann ist es nicht nur die Kombination des Down-Syndroms mit Herzfehler, das zum Lungenhochdruck führt, sondern Down-Syndrom mit Herzfehler plus andere Erkrankungen, wie jetzt das Schlafapnoe-Syndrom. Ein dritter Grund ist, dass die Regulation der Lungenstrombahn bei Down-Syndrom-Patienten wahrscheinlich leicht anders ist als bei Nicht-Down-Syndrom-Patienten. Man hat Unterschiede gefunden im NO-Pathway, wie Stickstoffoxid metabolisiert wird, Man hat Unterschiede gefunden, wie mehr vasokonstriktive Substanzen in der Lunge produziert werden. Man hat Unterschiede auch gefunden in der Vasoreagilität, wie sie die Patienten auf NO ansprechen. Und das sind Mitgründe, die dazu beitragen, dass eben Down-Syndrom-Patienten bei unserer Patientengruppe überproportional vertreten sind. Und die Behandlung dieser Patienten mit Medikamenten für die pulmonale Hypertonie ist eine weitere Challenge, von der Sie wahrscheinlich später noch etwas hören werden. Dieses Dia ist ein bisschen verwirrlich, aber es will zeigen, dass sich die Entwicklung einer pulmonalen Hypertonie bei Herzfehlern nicht nur vom Herzfehler per se abhängig ist, sondern von vielen anderen Sachen. Wie schon gesagt, es macht einen Unterschied, ob der Herzfehler prätrikuspidal, also ein ASD ist, oder postrikuspidal. Es macht einen Unterschied, wie groß er ist. Es macht einen Unterschied, ob der Patient bereits voroperiert wurde, ob er bereits einen chirurgisch angelegten Shunt oder keinen Shunt hat. Es macht einen Unterschied, ob vielleicht noch zusätzlich eine LV-Dysfunktion vorliegt. Und es macht einen Unterschied, ob eben noch extrakardiale Veränderungen, wie beispielsweise ein Down-Syndrom, vorhanden sind. Was ist nun die Pathogenese der Pulmonaladenohypertonie bei unseren Herzfehlerpatienten? Das hier ist ein Dia, das ich verwende, um Faktoren aufzuzeigen, die bei der Entwicklung der idiopathischen Form eine Rolle spielen können. Es gibt eine vererbbare Komponente, es gibt eine Entzündungskomponente, Scherkräfte, Autoimmunität, die vielleicht bei den Bindegewebserkrankungen eine Rolle spielt, Infektion bei HIV-Erkrankungen, eine Angiogenese, die letztendlich dazu führt, dass es zu einer Proliferation von apoptoseresistenten Zellen kommt. Nun, bei unseren Patienten können Sie sich vorstellen, steht wahrscheinlich als Hauptgrund für die Entwicklung der pulmonalen Hypertonie die Hyperzirkulation der Lungenstrombahn im Vordergrund. Diese führt aufgrund der Scherkräfte und des erhöhten zirkumferentiellen Druckes zur Expression von Molekülen, die dann wiederum im Gefäß eine Antwort auslösen, die den Gefäßumbau und die Entwicklung einer pulmonalen Hypertonie auslösen. Das ist hier schematisch auf einem Dia von Frau Dr. Rabinowitsch dargestellt. Sie haben hier die normale Lungenstrombahn und Sie sehen, wie sich histopathologisch mit Zunahme der Erkrankung Gefäßveränderungen darstellen, die eben am Schluss auch in eine Migration von glatten Muskelzellen und einer Gefäßokklusion münden. Und die Noxe bei unseren Patienten hier ist eben jetzt die Scherkräfte und der erhöhte zirkumferentielle Druck. Diese histologischen Veränderungen wurden bereits 1958 beschrieben von Heath und Edwards. Und die haben dazumals eine Klassifikation, eine histologische Klassifikation aufgestellt, die gezeigt hat, wie sich rein im Mikroskop die Lungenstrombahn der Hyperzirkulation anpasst. Und zu Beginn der Kinderherzchirurgie war diese Art von Klassifikation mit ein Faktor, der entschieden hat, ob ein Herzfehler noch operabel oder nicht mehr operabel war. Es galt und gilt auch heute noch die Meinung, dass sich, sobald sich histologische Veränderungen ausgebildet haben, die Grad 4, 5 oder 6 sind, das heißt, sobald plexiforme Läsionen vorliegen, gilt eigentlich der Lungenhochdruck, die Veränderung in der Lungenstrombahn, als irreversibel. Und das heißt, selbst wenn Sie jetzt hier bei dieser Form der pulmonalen Hypertonie den Herzfehler verschließen, den ASD verschließen, den VSD verschließen, wird die Strombahnerkrankung der Lunge weiter persistieren und wird die pulmonale Hypertonie trotz Verschluss des Herzfehlers weiter fortschreiten. Wenn Sie gegen den Herzfehler verschließen in diesen Stadien hier, dann besteht eine Chance, dass sich die pulmonale Hypertonie zurückbildet oder milde bestehen bleibt, aber zumindest nicht progressiv ist. Diese Klassifizierung ist heute nicht mehr von Gebrauch, weil das bedingt und bedang auch dazu eine Lungenbiopsie. Und die Morbidität und Mortalität, die allein mit dieser Intervention verbunden war, ist heute so prohibitiv hoch, dass es nicht mehr angewendet wird. Heute versuchen wir hemodynamisch mit Austestungen zu entscheiden, ob eine reversible oder irreversible Form vorliegt. Wenn ich die Pathophysiologie des Eisenmenger-Syndroms einfach kurz zusammenfassen möchte, dann ist eigentlich dieses Dia hier das am besten die Übersicht dazu liefert. Sie sehen, wie aus einem Links-Rechts-Stand mit einer pulmonalen Hyperzirkulation ein Gefäß-Remodeling resultiert, das zu einer Erhöhung des pulmonalen Widerstandes führt, zu einer Shunt-Umkehr, und die Shunt-Umkehr mit Zyanose, das bezeichnen wir als Eisenmenger-Syndrom. Sie sehen, dass an und für sich, auch wenn der Auslöser bei der idiopathischen Form und beim Eisenmenger-Syndrom für die Entwicklung der pulmonalen Hypertonie verschieden ist, die gemeinsame Endreaktion des Gefäßbettes die gleiche ist. Und deswegen finden Sie auch histologisch, wenn Sie die Lungenstrombahn von Patienten mit idiopathischer Form und Eisenmengerform vergleichen, keine allzu großen Unterschiede. Das heißt, man findet die gleichen histopathologischen pulmonalvaskulären Veränderungen. Nun, als Vorbereitung auf diesen Vortrag habe ich mir nochmals kurz die Todesfälle in Bern von EMA-Patienten in den letzten 5 Jahren durchgeschaut. Und von aktuell ungefähr 1400 Patienten, die wir betreuen, sind in diesen 5 Jahren 35 Patienten verstorben. Und wenn Sie die Herzfehler anschauen, dann sehen Sie, von diesen 35 Patienten hatten 18 ein Eisenmenger-Syndrom. Und das zeigt ein bisschen die Mortalität in dieser Patientengruppe, die mit dem Eisenmenger-Syndrom vergesellschaftet ist, ist für Herzfehlerpatienten hoch. Das ist hier auf einer anderen Studie ein bisschen anders illustriert. Hier verstecken sich die Eisenmenger-Patienten unter den zyanotischen Herzfehlern. Und Sie sehen, wie das Überleben von zyanotischen Herzfehlerpatienten deutlich eingeschränkt ist, verglichen zu allen anderen Formen der Herzfehler. Fontan-Patienten schneiden auch nicht so gut ab, aber verglichen mit einfacheren Formen oder auch der Fallo und TGA ist das Eisenmenger-Syndrom wirklich die Herzfehlererkrankung, die mit einer hohen Mortalität vergesellschaftet ist. Woran versterben Eisenmenger-Patienten? Sie versterben entweder plötzlich an der Rechtsherzinsuffizienz, Hämoptyö ist auch ein Grund, Schwangerschaft und chirurgische Eingriffe. Aber im Vergleich zur idiopathischen Form der pulmonalen Hypertonie ist es nicht primär die Rechtsherzinsuffizienz, die das Überleben dieser Patientengruppe triggert. Wenn Sie die Prognose von Eisenmenger versus idiopathischer pulmonaler Hypertonie aufzeigen, dann sehen Sie, wie unbehandelt die Prognose der Eisenmenger-Patienten, obwohl es innerhalb der Herzfehlergruppe die mit der schlechtesten Prognose ist, verglichen aber mit idiopathischen Formen, ist die Prognose des Eisenmenger-Syndroms relativ günstig. Was ist jetzt der Grund, dass Eisenmenger-Syndrom-Patienten verglichen mit idiopathischer pulmonaler Hypertonie eine so günstige Prognose haben? Der Grund liegt wahrscheinlich in der Anpassungsfähigkeit des rechten Ventrikels. Was wir sehen bei unseren Eisenmenger-Patienten ist, dass die Rechtsherzhypertrophie, mit der wir alle zur Welt kommen, wenn wir zur Welt kommen, ist der rechte Ventrikel genauso muskelstark wie der linke Ventrikel, dass diese Hypertrophie das ganze Leben hindurch persistiert. Dass es zu keiner Rückbildung der rechtsventrikulären Hypertrophie kommt. Und dieser fötale Phänotyp des rechten Ventrikels trägt dazu bei, dass die Pumpfunktion des rechten Ventrikels bei Eisenmenger-Patienten lange erhalten bleibt und demzufolge die Rechtsherzinsuffizienz nicht der primäre Treiber der Mortalität ist. Nun, es ist nicht nur die Rechtsherzhypertrophie, die anders ist bei Eisenmenger als bei idiopathischen Patienten. Es ist auch die Tatsache, dass unsere Patienten aufgrund des Rechts-Links-Standes eben häufig zwar zyanotisch sind, aber der Cardiac Output erhalten bleibt. Je weniger der rechte Ventrikel im Prinzip pumpen mag, desto mehr schiebt er nach links. Und das heißt, der systemische Output bleibt erhalten auf Kosten einer Zyanose. Und dieser größere Cardiac Output, denke ich, trägt auch dazu bei, weswegen Eisenmenger-Patienten weniger symptomatisch sind. Es gibt auch Unterschiede bezüglich der Begleiterkrankungen. Bei Eisenmenger-Patienten sehen wir häufig systemische Komplikationen, häufig die Niereninsuffizienz. Es ist häufig assoziiert mit Trisomie 21. Sie sind häufig unterschätzen Eisenmenger-Patienten ihre Leistungsfähigkeit, weil sie daran gewöhnt sind. Sie sind häufig begleitet von Linksherz- oder Klappenpathologien. Und bei unseren Patienten, was auch noch einzigartig ist, besteht die Möglichkeit, dass wir mit segmentalen pulmonalen Hypertonieformen zu tun haben. Ich habe eine Patientin, Truncus arteriosus communis, die hat ein PA-Banding in der Kindheit bekommen. Nur das Bändchen wurde um die Lungenarterie halt so gelegt, dass exklusiv die linke Lunge geschützt wurde. Und das heißt, die Patientin hat in der rechten Lunge eine Eisenmengenform oder einen Systemwiderstand entwickelt und die linke Lunge war geschützt. Das heißt, bei unseren Patienten gibt es Formen der segmentalen pulmonalen Hypertonie, die auch nicht wirklich so einfach zu behandeln sind. Zum Abschluss noch etwas, das auch für Eisenmengenpatienten an und für sich ein bisschen unique ist, ist, dass wenn Sie CT-Bilder dieser Patienten anschauen, Sie häufig ausgeprägte Thromben in der Lungenstrombahn finden. Das hier sind Bilder aus dem Brompton, wo Sie hier eine Lungenarterie sehen, die rechte hier, und Sie sehen einen massiven intrapulmonalen, intraluminalen Thrombus. Diese Thrombenentwicklung bei Eisenmengenpatienten hat nichts zu tun mit dem Krankheitsbild der chronisch thromboembolischen Form der pulmonalen Hypertonie. Deswegen bringe ich das hier. Sondern das sind einfach Anpassungsveränderungen der Lungenstrombahn, die wir bei voranschreitendem Alter dieser Patienten sehen. Es gibt eine Studie von Broberg, der gezeigt hat, dass vor allem die älteren Patienten, die Patienten mit schlechterer EF, die Patienten mit größeren natriuretischen Peptiden und die Patienten mit schlechterer Leistungsfähigkeit, die Patienten sind, bei denen halt eben diese Thromben in der Lungenstrombahn häufiger gesehen werden. Nun, um abzuschließen, was ich Ihnen zeigen wollte, ist, dass auch heute noch bei unserer Patientengruppe, die am Wachsen ist, 1-3% aller Patienten sich mit einem Eisenmengensyndrom präsentieren werden. Dass es verschiedene pulmonal-arterielle Hypertonieformen gibt. Es gibt die Shunt-induzierte, es gibt das Eisenmenger, es gibt auch die residuelle pulmonale Hypertonie, sowie die pulmonale Hypertonie, die wahrscheinlich nichts mit dem Herzfehler per se zu tun hat. Histopathologisch unterscheidet sich das Eisenmengensyndrom in der Lungenstrombahn nicht groß von idiopathischen Formen. Aber die Langzeitprognose bei Eisenmengenpatienten ist ungleich besser als bei der idiopathischen Form, weil halt eben der rechte Ventrikel sich viel besser an die erhöhte Anforderung adaptieren kann. Und ich denke, das trägt zur Verbesserung der Prognose und des Cardiac Outputs bei diesen Patienten bei. Und zum Abschluss, falls Sie Lust nach Bern haben, ich lade Sie herzlich ein, im September an einem Symposium über Transition teilzunehmen, damit Sie auch mal Bern als Stadt kennenlernen. Besten Dank für die Aufmerksamkeit.